Lieber Herr, dafür danken wir dir, du bist größer. Du bist das Haupt, wie es heute im Losungswort steht. Von dir her ist alles, von dir her besteht alles und von dir her wird alles vollendet. Wir danken dir, dass wir Glieder an deinem Leib sein dürfen, dass du uns bestimmst, dass dein Wille, dass dein Denken, dass dein Ziel, auf das du gehst, dass das uns bestimmt, immer mehr. Und darum bitten wir, dass es auch jetzt diese Stunde geschieht, im Hören auf dich. Amen. Ich habe überschrieben die Zeichen der Zeit und lese uns dazu aus Lukas 21, ab Vers 5. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sagte Jesus: Es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach: Seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber vor diesem allem werden sie die Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Soweit haben wir Jesus zugehört. Die Zeichen der Zeit, das Schlussgleichnis öffnet uns, um hineinzufinden. Seht den Feigenbaum. Der Feigenbaum ist durch das ganze Alte Testament und von Jesus immer wieder gebraucht Bild für das Volk Israel. Die Verse ab Vers 20 beschreiben das, was schon geschehen ist. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung des Volkes unter alle Völker dieser Erde. Damals, als die Römer endgültig aufräumten mit den aufsässigen Juden, wurde Jerusalem, so wie es im Propheten Micha steht, tatsächlich zum Acker. Es wurde alles aufgefüllt, die Stadt zerstört bis auf die Grundmauern und dann mussten die jüdischen Kriegsgefangenen Fuhre um Fuhre der Erde herbeibringen und dann wurde es eben gefüllt und angepflanzt. Jerusalem wurde zum Acker. Über Jahrzehnte. Und erst später wieder begann man auf diesen Ruinen zu siedeln und die Stadt wieder aufzubauen. Da ist noch etwas anderes gemeint, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, wenn er ausschlägt, dann wisst ihr, dass der Sommer nah ist, der Höhepunkt. Dann wisst ihr, dass die Zeit dieser Welt zur Erfüllung zum Höhepunkt kommt, dass die Wiederkunft Jesu bevorsteht. Heute werden diese Konturen, die Jesus hier anreißt, immer deutlicher und schärfer. Teilweise erleben wir die wörtliche Erfüllung dessen, was er vor fast 2000 Jahren gesagt hat. Ich möchte drei Überschriften machen. Erstens, es wird nicht immer besser. Zweitens, es wird immer klarer. Und drittens, er wird immer wahrer. Erstens, es wird nicht immer besser. Das ist ja beklemmend aktuell. Jesus steht mit den Menschen im Angesicht des hochaufragenden, prächtig geschmückten Tempels. Das Wahrzeichen Jerusalem, das Haus, der Tempel, auf den sich das ganze Volk Israel gründet und verlässt. Und er sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. So geschehen am 11. September mit den Symbolen von Reichtum und Macht dort in Amerika. Diese beiden mächtigen Türme des World Trade Centers und das riesige Pentagon, das hat den Nerv, das Fundament getroffen, nicht nur Amerikas, sondern überhaupt dessen, was wir als die Grundlage, als das Fundament unseres Selbstverständnisses der Weltordnung verstehen. Wir Christen, wir leben mittendrin. Mittendrin. Wir sind nicht Zuschauer oder Beobachter auf frommen Plätzen und sehen, wie die böse Welt, was da alles vor sich geht. Wir sind mittendrin. Nur am Rande gesagt, das ist der Ort der Jesusleute, dass diese Mitarbeiter von Schelternau genau im Zentrum der jetzigen Auseinandersetzungen, selbst der kriegerischen Auseinandersetzungen im Gefängnis in Kabul sitzen. Es hat in Afghanistan in den vergangenen 30 Jahren noch nie die Möglichkeit gegeben, so zur landesweiten Bekanntmachung des Namens Jesu, wie sei das diese Mitarbeiter dort sitzen. Der Außenminister der Taliban hat der Weltpresse und seiner ganzen Bevölkerung vorgeführt, wessen sie beschuldigt werden und unter anderem den Jesusfilm auf einem kleinen Monitor gezeigt und hat gesagt, das haben die gezeigt, und nach einigen Minuten hat er abgeschaltet und gesagt, ich muss aufhören, sonst werde ich selber der christlichen Propaganda beschuldigt. Der höchste Vertreter hat gesagt, ich habe jetzt gelernt, dass dieser Jesus nicht nur ein Menschenfreund war, sondern dass er Wunder tun konnte, Aussätzige heilen, sogar Tote auferwecken. Da ist er weiter als manche Theologen bei uns. Afghanistan erlebt eine flächendeckende Verkündigung des Namens Jesu. Und was sie wirklich getan haben, sie haben sich strikt an die Regeln gehalten, die ihnen auferlegt wurden in ihrem humanitären Dienst, haben aber, das weiß ich jetzt aus erster Hand von solchen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, wenn Leute gefragt haben, was seid denn ihr Christen, dann durften sie im Büro auf einem kleinen Monitor den Jesusfilm ansehen. Das Einzige. Aber nur immer einige, also einer nach dem anderen, nie eine Versammlung. Das Einzige, was sie gemacht haben. Das hat eine ungeheure Wirkung. Ihr werdet vor König und Statthalter geführt werden, um meinetwillen zum Zeugnis. Ohne das hätten die Leute in Afghanistan nie von Jesus so erfahren wie jetzt. Da sind die Christen mittendrin. Wir sollten das in unseren Gebeten mitbedenken. Lasst uns nicht nur vorschnell den Herrn bestürmen, er rette sie von dort. Sondern lasst uns danken dafür, Herr, dass du selbst aus solchen menschlich so schwierigen Situationen solch ein strahlendes Zeugnis machst. Benütze sie weiter dazu. Wir Christen leben mittendrin. Es wird viel gesagt und viel analysiert in diesen Wochen und Tagen. Aber ich muss immer wieder an diesen alten hanischen Bruder denken, die schon über fast 30 Jahre her das einmal gesagt hat, ich lese nur noch die Bibel und den Spiegel. Ich war höchst erstaunt und habe gesagt, ja, das verstehe ich, die Bibel, aber warum den Spiegel? Das ist ja nicht das Hansche Leib- und Magenblatt gerade. Und dann hat er gesagt, weißt du, im Spiegel dieser Zeitschrift, da habe ich den Film. Alles, was abläuft, die durchleuchten ja, die decken besonders die Skandale und das alles auf. Die zeichnen keine heile Welt. Im Spiegel habe ich den Film der Geschichte und in der Bibel den Ton dazu. Da habe ich den Ton dazu. Ich denke, das ist die Not von so vielen Menschen heute, dass sie den Film, den sehen sie, der wird uns in die Wohnstuben ganz dicht transportiert. Wir sind eine Stunde später dabei, wenn die Maschine dort in Mailand explodiert. Wir sind eine halbe Stunde später fast live dabei, wenn die Raketen und die Bomben über Afghanistan einschlagen. Den Film, den haben wir. Aber wo ist der Ton? Wo ist der Ton? Da ist er, im biblischen Wort. Und das können nur wir sagen. Wir, die wir als Christen auf dieses Wort hören. Unter der Überschrift, nicht, dass wir drüber stünden. Jesus sagt es sehr nüchtern in Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt, überwunden. Wir leben als Christen in dieser Welt nicht auf einer Insel der Seligen, aber wir sind die Schar der Getrösteten. Das ist ein großer Unterschied. Nicht auf der Insel der Seligen, aber als Schar der Getrösteten, die immer wieder das hören, Tarasso, Kopf hoch, erhebet eure Häupter. Das ist unser Auftrag heute, unser besonderer, unverzichtbarer Dienst, den sonst niemand tun kann, dass wir dieser Welt Hoffnung ansagen. Hoffnung, dass wir auf das Ziel zeigen, das biblische Ziel, das, was in all diesen Entwicklungen vorbereitet wird. Und da ist es wichtig, dass wir das ganz nüchtern sagen, nicht die menschlichen, die weltlichen Hoffnungen greifen. Es würde immer besser. Nein, es wird nicht immer besser. Jesus sagt das in einer Deutlichkeit ohnegleichen. Es wird Kriege geben, Aufruhr, Verführung, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse vom Himmel her. Wir könnten sagen, der Vermuten, Jesus liest aus der Stuttgarter Zeitung dieser Tage vor. So aktuell ist das. Ja, sagt man, das war doch wohl zu allen Zeiten so. Man hat doch in der Zeit Napoleons bei uns hier in Westeuropa, welch Entsetzliches war da überall da, oder gar unter Hitler, da hat man doch immer vom Ende der Zeit geredet, vom Antichristen, der jetzt kommt und das alles, schon damals unter Nero und unter den Päpsten und was es alles für schlimme Gestalten gab. Ja, ja, sage ich. Wie ist das, wenn ein Gewitter aufzieht? Wie ist das? Da kommt zunächst eine große, dunkle Wolke. Dann kommen immer mehr dazu und schließlich steht die ganze schwarze Wand drohend, ohne jede Lücke. Das haben wir erlebt. Durch die Jahrhunderte hindurch, der Satan bereitet seinen Generalangriff auf Gottes Heilsvollendung minutiös vor. Minutiös. Bis er in dieser Schlussgestalt des Antichristen, der er alle seine Macht verleihen wird, bis er da auftritt, hat er alles vorher eingeprobt. Unter Napoleon, oder fangen wir an bei Nero, unter Nero hat er eingeprobt die Verfolgung der Christen. Noch im kleinen Maßstab. Unter den Päpsten des Mittelalters in dieser dunklen Zeit hat er eingeprobt, was die Verführung der Glaubenden ist. Unter Napoleon hat er eingeprobt, die militärische Macht und Gewalt. Und unter Hitler hat er eingeprobt die Endlösung über Israel, die der Satan versuchen wird am Ende der Zeit. Das alles wird der Antichrist dann in einer Person konzentriert miteinander tun. Eine Wolke nach der anderen, die Gewitterfront verdichtet sich immer mehr. Es wird nicht immer besser. Es ist heute eine neue Qualität. Ist kenntlich an zwei Punkten. Das übertrifft alles, was je früher war und wo man sich in sogenannte Endzeitängste hineinbegeben hat. Die neue Qualität heute dessen, was geschieht, ist, es ist erstens weltweit. Weltweit. Da ist niemand ausgenommen. Da sitzen die Leute in den Dörfern Papua-Neuguineas genauso um den Radioempfänger geschart und hören, was heute auf dieser Welt an Angsterregendem und Furcht und Schrecken kommt wie in unseren Großstädten. In Australien wird mobil gemacht, genauso wie in den hintersten Weiten Sibiriens. Das ist heute ein weltweites Geschehen, nicht mehr nur lokal begrenzt. Die ganze Erde ist hineingezogen. Auf Erden wird den Völkern bange sein. Das ist die neue Qualität, nicht nur örtlich begrenzt. Die zweite Qualität, es ist immer mehr zentriert auf Israel und Jerusalem. Was der Prophet Zacharia ankündigt, was Jesus hier auch aufnimmt, das ist heute weltweit Zentrum politischer und militärischer Bemühungen. Ich will Jerusalem zum Taumelbecher für die Völker machen. Zum Taumelbecher. Da werden sie sich dran betrinken. Ich will Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen. Wir können uns heute vorstellen, und die Politik arbeitet mit allem Eifer daran, dass viele Fragen in diesem Brandherd Nahosten befriedet werden. Aber einer nicht. Schon damals bei diesen sogenannten historischen Verträgen von Camp David, da hat nachher als Rabbin die anderen Führer darauf angesprochen wurden, was sie jetzt alles aufgegeben haben, dann hat er nur gesagt, hören Sie einmal auf das Schreien der Araber, dann wissen Sie, was wir nie aufgeben. Das war die Jerusalem-Frage. Das war die Jerusalem-Frage. Dahinter steht eine ganz tiefe biblische Sicht. Die beginnt schon in 1. Mose 3. Der Satan, der gefallene Engelfürst, der gegen Gott angetreten ist, aber gegen Gott ist er völlig machtlos. Und deshalb greift er das Liebste an. Deshalb greift er das Liebste an. Seine ungeheuer fiese Kampfestaktik. Er weiß, gegen Gott hat er keinerlei Möglichkeit. Darum verführt er Adam und Eva, die Gott in seiner unendlichen Liebe als sein Gegenüber geschaffen hat. Der Satan weiß, dass er Gott völlig machtlos gegenübersteht und deshalb greift er den ersterwählten Sohn Israel an. Durch die Zeit. Israel und die Gemeinde. Deshalb, es laufen, ich sage das ganz ungeniert, es laufen heute alle Linien auf diese Schlussauseinandersetzung gegen Israel bzw. gegen Jerusalem zu. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Zeit der Entspannung gibt. Der Antichrist wird zunächst auftreten als der große Befrieder, der Friedensbringer, der die Probleme ein für alle Mal löst. Und dann wird ein Problem übrig bleiben. Die Frage Jerusalem. Und dann wird er sagen, und das packen wir jetzt auch an. Und er wird die Heere versammeln gegen Jerusalem und dann wird er herkommen. Dann. Das ist die Schlussszene dieser Weltgeschichte. Dort läuft alles hinaus. Der Satan greift das Liebste an. Den ersterwählten Sohn und den zweiten Sohn, das sind wir, die Gemeinde. Nicht umsonst sagt Jesus das so ausführlich. Ihr werdet unter Druck kommen, ihr werdet gehasst werden. Ihr werdet verraten werden. Man wird einige von euch töten. Das ist heute weltweit die Wirklichkeit. Das, was Nero gemacht hat in der sogenannten Christenverfolgung, so schrecklich das im damaligen Umkreis war, das ist ein Klacks gegen das, was heute geschieht, gegen die christliche Gemeinde. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Länder auf dieser Erde, wo man sich so frei, wie wir das tun, zu einem Bibelkurs versammeln kann. Ganz wenige. Die Jesusgemeinde, ich meine jetzt nicht die offiziellen Großkirchen, ist ein großer Unterschied. Die Jesusgemeinde, die bibeltreue Gemeinde, ist weltweit Verfolgung und Druck ausgesetzt, wie es nie zuvor war. Nie zuvor. Ich nur an unsere Brüder und Schwestern in Indien denke, aber das ist keine Ausnahme. Die Verfolgung der Jesusgemeinde ist biblisch gesehen der Normalfall. Dass wir so in der Freiheit noch leben können, ist der absolute Ausnahmefall. Es wird nicht immer besser. Diese Welt taumelt hinein in die Anarchie. Deshalb das Zweite, es wird immer klarer. Ich nehme drei Kennzeichen, die Jesus nennt, für diese letzte sich zuspitzende Zeit, die heute ganz deutlich hervortreten. Das Erste, was er sagt, lasst euch nicht verführen. Eigentlich wörtlich steht hier im Griechischen, wir haben es im Fremdwort, Skandal, Skandalizo, lasst euch nicht in eine Falle locken. Grundsätzlicher Gedanke, alle Religionen, die es auf dieser Erde gibt, die großen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Konfuzianismus, selbst die Naturreligionen, das hat Ludwig Feuerbach, dieser klarsichtige Philosoph, richtig beschrieben. Die Religionen sind von Menschen erdachte Projektionen, um mit ihren Sehnsüchten und Wünschen und Ängsten fertig zu werden. Das könnte man als zutreffende Analyse beschreiben. So ist das. Menschen, die Wissen und in sich dieses Wissen tragen um das Göttliche, sie versuchen dem einen Namen, einen Rahmen, einen Kult zu geben. Alle Religionen sind im tiefsten menschliche Entwürfe um dieses Urwissen, wir sind nicht aus uns, Gestalt zu geben. Der christliche Glaube ist kein Entwurf eines Menschen, sondern er ist Offenbarung von Gott her. Ich nenne nur ein Unterscheidungsmerkmal. Alle Religionen dieser Erde, da gehen eigentlich die großen Fragen, die gehen logisch auf 0 zu 0. Woher kommt das Böse? Ja, der Hinduismus antwortet, von dem Zerstörergott. Der ist da dafür verantwortlich. Und dazu gibt es den ausgleichenden Gott und dann den Schöpfergott. Da kann eigentlich jede Frage beantwortet werden. Die Bibel beantwortet nicht jede Frage. Da bleibt vieles offen, bleibt stehen, weil Gott der Allmächtige, er hat uns unendlich viel geoffenbart, aber er hat uns kein geschlossenes Weltbild gegeben, sondern er hat uns das geoffenbart, was zu unserem ewigen Heil und zu unserer ewigen Rettung nötig und richtig ist. Aber das ist kein Kompendium, mit dem wir alle Welträtsel lösen könnten. Angefangen von unserem persönlichen Leben, wo wir manches einfach nicht auf die Reihe kriegen. Es bleiben viele Fragen offen. Und da dürfen wir einmal Jesus fragen in der Ewigkeit. Herr, wie ist das gemeint? Was hast du da für Wege mit mir vorgehabt? Wie hast du das eingeplant? Und Jesus wird antworten. Er wird antworten. Der christliche Glaube ist keine logische Religion, wie die anderen allen. Und eines ist auch noch völlig anders. Der Islam fällt aus dieser Reihe der Religionen heraus. Der Islam ist kein menschlicher Entwurf, um das Göttliche zu fassen. Ist kein menschlicher Entwurf. Circa 40% des Koran sind Bibelzitate. Jesus spielt im Islam eine herausragende Rolle. Er kommt gleich hinter Mohammed. Der Islam erhebt einen Absolutheitsanspruch ohnegleichen. Die Welt wird in zwei Lager eingeteilt, nämlich das Haus des Friedens. Das sind alle die, die im Islam leben, und das Haus des Krieges. Das sind alle die, die nicht als Moslem leben. Der Islam macht zur Pflicht, den Ungläubigen mit Gewalt zu zwingen und so er nicht glaubt, zu töten. Man muss das einfach einmal klar und deutlich aussprechen. Wisst ihr, es ist heute so eine riesige Grauzone der Diskussion. Der Koran ist nicht auf einmal entstanden, der ist in vielen Jahrzehnten gebildet worden. Natürlich lassen sich viele Suren, also Verse, Abschnitte finden. Am Anfang, als Mohammed darauf angewiesen war, in seiner Umwelt akzeptiert zu werden, da redet er von der Würde der Frau. Da hat er ganz andere Aussagen, da redet er von der Hochachtung vor den Christen und Juden, die ebenfalls eine Buchreligion haben. Da ist er ungeheuer tolerante Suren. Und als er dann fest im Sattel sitzt und mit kriegerischer, brutaler Gewalt sein Weltreich, wie er es nennt, errichtet hat, dann kommen die abschließenden Suren. Und die heben die anderen auf. Deswegen sind das völlig blauäugige Diskussionen, wenn man heute mit den Moslems diskutiert und sie sagen, da steht doch im Koran, was die Frau für einen unendlichen Wert habe und alles. Ja, man muss diese Suren zu Ende lesen. Die Sure 9,2 hebt zum Beispiel 22 vorherige Suren auf. Und da kann man bequem argumentieren. Es kommt auf das Ziel, auf den Schluss an. Vergleichen wir es einmal biblisch. Wir haben auch diese Entwicklung in der Gottesoffenbarung. Da sagt Gott tatsächlich zu dem Saul, zieh gegen die Amalekiter in den Krieg und vernichte sie. Bis auf den letzten Mann, ja Frauen und Kinder, Säuglinge und alles Vieh, löst sie radikal aus. Schrecklich, gell? Das ist der alte Bund, der unter der Überschrift steht, Gottes Gericht erfolgt auf dem Fuß. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Dabei hat Gott noch lange Geduld gehabt und Amalek immer wieder eingeladen. Aber jetzt ist Zeit des Gerichts. Und dieses Gericht soll vollzogen werden und wird vollzogen. Und dann geht Gott in seiner Heilsgeschichte weiter und dann kommt Jesus. Und jetzt wird dieses Gottesgesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben, ein für alle Mal vollzogen an dem einen, an dem Gottessohn. Und damit ist das am Ende. Das Gericht geschieht in Jesus am Kreuz und damit sind wir frei. Das Gericht Gottes ist für diese Zeit der Gnade, für den Tag des Heils aus. Und jetzt sagt Jesus, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Jetzt sagt er, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das ist die völlig gegenläufige Entwicklung. Und niemand wird jetzt heute sagen, wir treten jetzt als Christen an unter der Überschrift, unter dem Gebot Gottes, rotte sie mit Mann und Maus und Kind und Weib aus. Das ist der alte Bund. Wir leben im neuen Bund. Der Bogen geht über den Vollzug des Gerichts in dieser Zeit, über den endgültigen Vollzug an Jesus bis hin zum Reich der Liebe. Das ist christliche Entwicklung, Gottes Weg, Heilsgeschichte. Wobei ich ausdrücklich anmerken will, ja, das Gericht ist ein für alle Mal vollzogen an Jesus, aber der wird im Endgericht vergehen, der das für sich nicht annimmt. Aber nicht in dieser Zeit, sondern am Ende der Zeit, beim großen Völkergericht. Der Islam ist den völlig anderen Weg gegangen. Von so vielen toleranten, offenen Suren bis hin dann zur Brutalität des Gewalteinsatzes. Das ist die Schlussgestalt des Islam. Die Taliban sind nicht irgendwie komische Fundamentalisten, Ausnahmeerscheinungen. Sie sind tatsächlich die, die den Koran in seiner ursprünglichsten Intention leben und vollziehen. Die sind's. Und wir merken das, wie das in allen Völkern des Islam gärt, angefangen von dem liberaleren Ägypten über all diese Staaten, dass diese Schlussgestalt des Koran für alle verbindlich wird. Wer das nicht begreift, der lässt sich verführen. Natürlich wird jeder Imam heute in einer deutschen Moschee sofort die Suren mit Inbrunst vortragen und übersetzen, wovon der Liebe und der Toleranz in dem allem die Rede ist, aber wie dieser Abschnitt abschließt, das wird er nicht sagen. Das wird er nicht sagen. Das sind nicht irgendwelche irregeleitete Fundamentalisten, sondern das ist die reine Gestalt des Islam. Was wir hier heute erleben, der Islam ist nicht friedliebend. Das sind alles Beschwichtigungsparolen unserer Politiker. Der Islam ist eine zutiefst kämpferische, verdichtende Religion gegen alle Ungläubigen. Schlimm, dass unsere Kirche, auch unsere Kirche, so blind ist in diesem Bereich. So blind. Ich verdenke es dem Bush nicht, wenn er sich mit den islamischen Führern jetzt zeigt im Fernsehen und denen die Hand schüttelt. Und er muss ja schließlich eine Allianz schmieden, die hält. Aber es ist nicht möglich, dass Kirchenleute, Pfarrer, Kirchenführer, Bischöfe ständig hinausposaunen, im Grund sind das nur eine kleine radikale Minderheit, die der Islam selber nicht toleriert. Oh nein, oh nein. So ist es nicht. Das ist die Verführung, der Islam sei friedliebend. Die zweite große Verführung, unter der wir heute als Jesusgemeinde stehen, ist die Frage Israel. Welche Bedeutung hat denn Israel im Vollzug der Heilsgeschichte Gottes? Vor einigen Tagen, spät nachts, habe ich einen Anruf bekommen. Da saßen einige Studenten in einer norddeutschen Ausbildungsstätte zusammen, haben gesagt, jetzt haben wir den ganzen Nachmittag diskutiert, wir wissen eigentlich nicht mehr weiter, jetzt müssen Sie uns am Telefon beraten, wie ist das mit Israel? Hat es überhaupt noch einen heilsgeschichtlichen Sinn? Die meisten von uns sagen, nein. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, hat mir der Sprecher dieser Gruppe gesagt, so haben wir festgestellt, dass hier ein Volk wieder eingewandert ist und behauptet, das ist unser Land und den Arabern das alles weggenommen hat. Die Palästinenser, die kämpfen zu Recht, eigentlich müsste man die Juden alle herausnehmen und ihnen das Land zurückgeben. Wie ist das mit Israel? Israel ist nicht zu verstehen ohne 1. Mose 12. Als Gott sich den Abraham greift, gehe heraus aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen will, und dann in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und schon vom Hebräischen ist das sowohl räumlich wie zeitlich gemeint. Die Linie Israel geht durch die Zeiten bis zum Ende dieser Geschichte. Das ist das eine, die Landverheißung, die Volksverheißung wird immer und immer wieder wiederholt und an die Ewigkeit gebunden. Ich habe den Studenten dann gesagt, jetzt würde ich aufhören zu diskutieren und jetzt macht ihr noch eins. Einer von euch liest euch anderen laut vor Römer 9 bis 11. Und dann habt ihr's. Dann habt ihr's. Wo Paulus diese Linie ganz deutlich zieht. Jawohl, Israel ist in der Zeit der Gemeinde Jesu beiseite gestellt. Sie haben die Decke vor den Augen, sie sind noch blind. Das heutige Israel ist nicht das offenbare Heilsvolk der Letztzeit. Es ist ein unruhiges, widerspenstiges, eigensinniges Volk. Aber es steht heute unter diesem Handeln Gottes, der das Schlusshandeln heraufführt. Wobei, wenn man das auch geschichtlich genau sich einmal anschaut, diese Konstruktion nicht stimmt. Als damals im Jahr 135 nach Christus auf Dekret der römischen Kaiser das Israelland entvölkert war, es war einem Juden bei Todesstrafe verboten, im Israelland angetroffen zu werden. Da haben einige hundert Juden sich versteckt, oben in Tiberias oder in den Höhlen bei Bet-Shan, Bet-Sherim dort oben, die gab es immer. Und bereits 100 Jahre später, im dritten Jahrhundert, ist im Israelland wieder eine jüdische Bevölkerung anzutreffen. Spärlich zwar, aber genauso spärlich wie die arabische Bevölkerung. Das Land ist durch die Jahrhunderte verödet. Es gibt einmal eine Stelle im Alten Testament, wenn das Volk nicht im Land ist, wird das Land seine Früchte nicht geben. Denn die Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel beschreibt das Alte Testament wie die in einer Ehe. Und so war es auch. Ich habe selber damals 1968 zum ersten Mal ein Vierteljahr in Israel gelebt, oben in der Sharon-Ebene, dann in der Jezreel-Ebene mitgearbeitet in einem Kibbutz. Dann haben wir die Bilder gesehen und die alten Siedler haben erzählt, als wir kamen, war diese ganze Jezreel-Ebene ein einziges Sumpfgebiet. Da hat kein einziger Araber gewohnt. Dieses riesige Gebiet mit Malaria-Mücken verseucht, das hat einem Scheich gehört, der saß in Syrien in den Bars. Und dann sind sie gekommen, einige Juden, und haben gesagt, wir würden dir gern das Land abkaufen. Und er hat einen unverschämten Preis genannt für dieses Sumpfgebiet. Und die haben es bezahlt, da gibt es eine Urkunde drüber. Und dann haben sie angefangen, innerhalb von 5 Jahren die Jezreel-Ebene fruchtbar zu machen, trocken zu legen. Und es ist wieder die Kornkammer des gekauft hat, die Höhle Machpella. Er ließ sich's nicht schenken, er hat's gekauft, Hebron. Das Volk und das Land gehören zusammen. Wer sagt, die Verheißungen an Israel wären aus? Das ist wie bei einer Bergwanderung, da stehen ja immer die Schilder. Zum Gipfel noch 1,5 Stunden, wie wenn einer die Schilder rumdreht. Und statt dass man auf den Gipfel wandert, wandert man weg. Israel ist der Wegzeiger hinein in die Heilsgeschichte Gottes. Wenn ich das Alte Testament wegnehme, das ist so, wie wenn ich hier eine Tanne absäge vom Wurzelstock und setze sie daneben ein, ja, die verdorrt, die geht kaputt. Die geht kaputt. Israel ist das Heilsvolk für das Ende der Zeit, wird die entscheidende weltweite heilsgeschichtliche Rolle spielen im tausendjährigen Reich. Da werden die Völker der Erde wallfahren zum Zion und sich Weisung holen. Das wird heute immer klarer. Das zweite Kennzeichen, das Jesus nennt, es heißt hier in Vers 10, ein Volk wird sich erheben gegen das andere. Das Wort, das hier steht, meint eigentlich eine Nationalität. Das ist ja ein Unterschied. Ein Volk, das bezeichnet alle die, die in einem bestimmten Staat wohnen. Die Nationalität ist noch einmal etwas ganz anderes. Das russische Volk zum Beispiel besteht aus über 150 Nationalitäten. Das türkische Volk, wir kennen diese unruhige Nationalität, die Kurden. Es sind ja heute keine Auseinandersetzungen, so wie das früher war, das Deutsche Reich gegen die Franzosen. Da hat man genau gewusst, wenn man im Elsass oder wo das war, einen Fuß über die Grenze setzt, dann ist man in Feindesland. So laufen die Linien heute nicht mehr, sondern das sind Nationalitätenkonflikte, die aufbrechen innerhalb der Staaten, innerhalb der Völker. Schrecklich bis hin nach Afrika, die Hutus und die Tutsis, die sich einander buchstäblich abgeschlachtet haben, obwohl sie im gleichen jämmerwürdigen Staat, der alle Kräfte eigentlich nötig gehabt hätte, leben. Es gibt heute keine klaren Fronten mehr. Und das nennen wir Anarchie. Es ist eigentlich unregierbar. Deshalb sagt Jesus, den Völkern wird bange sein, sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Das ist ja das biblische Bild für das Völkermeer. Die ganze Ordnung kommt durcheinander und die Staaten selber werden innerhalb in tiefste Krisen gestürzt. Die amerikanische Nation, welche eine ungeheure Riss geht bis heute durch diese amerikanische Nation, zum Beispiel zwischen Schwarz und Weiß, ist im Augenblick nur überdeckt. Und Jesus sagt, und es wird sich ein Reich erheben gegen das andere. Was hier unter Reich steht, Basileia, man müsste eigentlich übersetzen, eine Weltanschauung. Das ist der Kapitalismus, die Demokratie, die Menschenrechte, das sind Weltanschauungen. Wir müssen uns deutlich machen, wenn wir heute von unserer Weltanschauung, von unserer Kultur reden, das, was wir Demokratie nennen und Menschenrechte und das alles, ein Viertel der Menschheit nur lebt unter solchen Bedingungen. Ein Viertel. Alle diese Werte sind im arabischen Bereich zum Beispiel keine Werte. Keine. Es gibt kein einziges muslimisch bestimmtes Land, in dem es eine funktionierende Demokratie gäbe. Es gibt es nicht. Unter der Überschrift der Scharia ist absolut keine Menschenrechte zu verwirklichen. Unsere westlichen Werte, wie die Individualität des Einzelnen, seine Rechte, Demokratie, das alles ist immer noch abgeleitet von biblischen Linien. Immer noch abgeleitet. Das wird heute bewusst angegriffen und bewusst zerstört, dieses Viertel. Und das bereitet den Boden für den Antichristen. Weil der wird ja der Absolutherrscher über diese ganze Welt sein. Und das sind zum Beispiel auch innerhalb unserer westlichen Welt, wenn ein Mann wie der Manager, der Chef von Daimler-Benz, Schrems, sagen kann, eigentlich, wir haben heute schon so eine weltweite wirtschaftliche Verzweigung, dass es unabdingbar ist, auch eine politische Weltregierung einzusetzen. Hat er ganz deutlich gesagt, er hat gesagt, das, was die Politiker heute noch können, ist ja so minimal, die Wirtschaft bestimmt viel, viel mehr, als wir heute überhaupt ahnen. Zur wirtschaftlichen Weltordnung gehört, so hat er es ausdrücklich formuliert, dringendst die politische Weltordnung. Und das dritte Kennzeichen, das Jesus nennt, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Wir sind eine Angstgeneration heute geworden. wie es noch nie weltweit auf dieser Erde war. Eine Angstgeneration. Das Erste, was mich in der Schule die Kinder gefragt haben, nach diesem 11. September, Herr Pfarrer, kommt jetzt Krieg? Kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Was waren in dieser Woche bei den Gottesdiensten, den sogenannten Friedensgottesdiensten, die Kirchen plötzlich voll? Und am Sonntag drauf, da sind die Menschen geströmt. Da sind alle unsere Politiker, auch wenn sie längst aus der Kirche ausgetreten sind, alle sind sie zu den Gottesdiensten gekommen. Eine Angstgeneration. Wisst ihr, der Satan ist immer der Angstmacher. Der Satan ist immer ein Angstmacher. Denn wer Angst hat, mit dem kann man eigentlich machen, was man will. Und das ist geschehen in diesen Wochen. Wir haben ohne irgendwelche großen Diskussionen gewaltige Steuererhöhungen geschluckt. Die wurden innerhalb von 24 Stunden verkündet. Und es gibt ja unendlich viele Raucher in der Bundesrepublik. Jetzt zahlen die pro Zigarette 4 Pfennig mehr. Niemand hat sich aufgeregt. Ja, gut ist für die innere Sicherheit. Was weiß ich, die Steuern wurden in einem Maß geschwind heraufgesetzt. Da hätte man früher, wären da Bundesregierungen drüber zerbrochen. Heute hat man das in einem Handstreich gemacht. Innerhalb von wenigen Stunden wurden zum Beispiel die Abhörvorschriften so gelockert, dass jeder von uns eigentlich durchschaubar wird. Niemand hat aufgeschrien. Das sogenannte Religionsprivileg wurde innerhalb von 2 Tagen abgeschafft. Das Religionsprivileg heißt, der Staat hat kein Recht, christliche bzw. sich religiös nennende Gemeinschaften zu verbieten. Jetzt ist das weg. Natürlich unter der Begründung, so kommen wir an die radikalen islamischen Vereine heran. Aber das ist genauso ein Instrument, das kann sich ganz arg schnell gegen uns richten. Ja, diese Eidlinger, diese fundamentalistische Nester droben bei Döffingen, was wird das für eine Sekte sein? Die müssen wir verbieten, so wie die schon rumlaufen. So wird es sein. Heute sind die rechtlichen Voraussetzungen im Handstreich geschaffen, alles unter der Überschrift, die Leute haben furchtbar Angst. Da nehmen sie alles in Kauf. Was wächst weltweit, ist diese Sehnsucht nach dem starken Mann. Dem würde man alles andere unterordnen. Seht ihr die Konturen des Antichrist, die Sehnsucht nach dem starken Mann, einer, der endlich Ordnung schafft. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge, die kommen sollen. Es ist noch gar nicht da. Es ist noch gar nicht da. Die Furcht vor dem, was kommt. Und man kann sich das leicht ausmalen. Wer genau zuhört, jetzt zum Beispiel der Funke bzw. der Brand in Afghanistan, heute eine Karikatur in der Stuttgarter Zeitung, der Brand in Afghanistan und daneben Pakistan, und das ist wie eine Bombe mit Zünder. Und wenn da der Funke überspringt, was passiert denn, wenn die Mullahs in Pakistan die Macht ergreifen, ein Umsturz geschieht, Pakistan hat die Atombombe. Bis jetzt hat es noch kein arabisches Land. die Atombombe in der Hand radikaler Islamisten? Was droht dieser Welt nicht alles? Wir leben in einer Zeit, wo wir tatsächlich nicht sagen können, ob wir nächsten Dienstag noch in einer intakten Welt leben. So ist es, es ist alles möglich geworden. Da nimmt die Angst in einem Ausmaß zu, dass wir es selber uns dem kaum entziehen können. Jetzt gewinnt für uns Jesusleute auch dieses Wort noch einmal eine ganz andere Kraft. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Darum das dritte, er wird immer wahrer. Was sagt Jesus in diese Situation hinein? Die ist ungeheuer aktuell, wird wörtlich sich vollziehen. Seht auf, erhebet eure Häupter. Erhobenen Hauptes leben, das heißt ein Dreifaches. Das heißt erstens wach sein. Wir wissen ja, wenn wir schläfrig werden, dann geht es so. Und schließlich nickt man ein. Das heißt ja direkt so. Erhobenen Hauptes leben, wach sein. Diese Zeit sehen, Jesus sagt einmal zu den Frommen Israels, die Zeichen des Wetters, die könnt ihr beobachten und deuten, aber die Zeichen der Zeit nicht. Die Bibel gibt uns keinen Fahrplan fürs Weltende, aber einen Stationenplan. Und heute kommt die Station der aufsteigenden weltweiten Furcht und Anarchie. Erhobenen Hauptes zu leben, das heißt erwartend zu leben. Erwartend zu leben. Das heißt, zum dritten handelnd zu leben. Jesus gebraucht ein wunderbares Bild. Matthäus 24, Vers 8. Ihr werdet hören von Kriegen, Geschrei von Kriegen, Hungersnöte, das gleiche habe hier in Lukas 21. Und dann sagt er, das ist noch nicht das Ende, das ist der Anfang der Wehen. Diese Welt liegt nicht in den Todeszuckungen, sondern diese Welt liegt in den Wehen zur Neugeburt. Zur Neugeburt. Neues wird geboren. Wir warten nicht auf den Untergang der Welt in Feuer und Rauch und Gasnebel, sondern wir warten auf die Wiederkunft Jesu, auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Das wird geboren. Darum wir sagen die Hoffnung an. Durch diese Wehen zur Neuschöpfung. Das ist schon eine alte Geschichte, aber die illustriert es immer noch. Das ist schon lange her, als ich angefangen habe, Auto zu fahren. Da hat ein Liter Benzin so 25 Pfennig gekostet. Das waren noch gute Zeiten, Freude gesehen. Aber dann ist es so kontinuierlich gestiegen und ich erinnere mich noch, das muss so in den beginnenden 70er Jahren gewesen sein. Ich stand an einer Tankstelle, habe getankt und neben mir einer und der hat geschimpft. Schauen wieder der Benzinpreis hoch und alles, so wie nur Schwaben richtig buddeln können. Ständig. Und dann ist mir das so rausgerutscht, ich wollte es zunächst gar nicht und ich sage, da müssen Sie sich nicht aufregen, das steht schon in der Bibel. Was hat er gesagt? Dass der Benzinpreis steigt, das steht in der Bibel. Das müssen Sie mir zeigen. Und ich hatte mein Gideon-Testament dabei und dann haben wir an der Tankstelle gelesen, Matthäus 24, und da heißt es dann, und es wird sein teure Zeit. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, das steht schon in der Bibel, es gilt fürs Benzin auch. Dann war er aber sehr interessiert, was steht denn da noch alles drin? Was steht da noch alles drin? Dass wir Christen das heute ganz ungeniert wieder leben und sagen, wir sind nicht überrascht von dem, was da an Grauen über diese Welt kommt. Das steht schon in der Bibel. Das heißt nicht, dass wir nicht davon berührt sind, aber wir sehen durch, wir haben den Ton dazu. Diese Welt taumelt nicht einem sinnlosen Ende entgegen, sondern diese Welt geht auf die Vollendung zu durch die Wiederkunft Jesu. Das haben wir zu sagen. Die Wiederkunft Jesu, das ist unser Thema. Wir werden noch in viel mehr Schrecken hineinkommen, dass wir uns ja nicht einbilden, das ginge jetzt mit diesem Kampf, das ist ein Unsinn, das Böse gegen das Gute oder das Gute gegen das Böse und der Terror wird besiegt und dann ist wieder heile Welt. Es wird in dieser Welt noch zu viel größeren, schrecklichen Dingen kommen. Bis hin zu den Presswehen. Das ist ja kurz dann vor der Geburt. Und die Presswehen werden sein, wenn die Völker der Erde sich gegen Israel stellen werden. Das wird die Schlussfrage für uns alle sein. Ich sage es mal so, kindlich, wie hältst du es mit Israel? Wie hältst du es mit Israel? Das war schon einmal die Entscheidungsfrage hier in unserem Land. Jetzt wird es weltweit die Frage werden. Wir sehen heute die Konturen der antichristlichen Religion. Das ist eigentlich schon längst unter uns. Diese antichristliche Religion, die hat vier Glaubenssätze. Der erste Glaubenssatz, egal welcher Religion man angehört, es ist doch immer derselbe Gott. Ob das nun Allah heißt oder Jesus oder Buddha oder Vishnu oder ist ja völlig egal. Im Grunde ist alles dasselbe, der eine Gott. Das ist die antichristliche Religion. Da würden uns 80% aller Leute, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, sofort zustimmen und sagen, jawohl, so ist. Deshalb der zweite Glaubenssatz. Deshalb ist das Wichtigste die Toleranz. Toleranz. Ja, nicht irgendetwas Deutliches sagen. Toleranz. Der dritte Glaubenssatz, es kommt deshalb auf den Frieden an. Der Friede ist das höchste Gut. Und der vierte Glaubenssatz, wir üben die Mitmenschlichkeit. Das sind die vier Glaubenssätze der antichristlichen Religion. Derselbe Gott, Toleranz, Friede, Mitmenschlichkeit. Wir als Leute Jesu wissen darum. Das ist und bleibt eine der Punkte, wo wir in Bedrückung kommen werden, dass Jesus sagt, nein, es ist in keinem anderen Heil. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Nicht, dass wir es den anderen um die Ohren schlagen, wie man immer so sagt, sondern dass wir das bezeugen, es gibt nur wirkliche ewige Rettung in Jesus, sonst nicht. Wisst ihr, wie das sein wird, wenn es heißt, ihr werdet verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, der Antichrist mit seiner Friedens-, Mitmenschlichkeits-, Toleranzreligion wird zunächst wie das große goldene Zeitalter schaffen. Und dann wird, ich sag's mal ganz persönlich, mein Sohn zu mir kommen und sagen, Vater, ich habe viel von dir gelernt. Ich habe dich immer ganz hoch geachtet, du hast mir wesentlichste Impulse gegeben. Aber jetzt ist doch das da, was du immer gesagt hast, Friede auf dieser Erde. Jetzt ist doch wirklich alle Fragen gelöst und du sagst immer noch, das sei nicht der Christus. Vater, es tut mir leid, du bist ein Störefried. Ich muss dich melden. So wird es sein. So wird es sein. Und die Schar derer, die festhält im Glauben, die wird nicht mehr groß sein. Wir können nur bitten drum. Wir können nur bitten drum, Herr. Wir danken dir, dass du uns den Ton gegeben hast. Und wir wollen Festhaltende sein, halt du uns fest. Solch ein Thema, die Zeichen der Zeit, das können wir nicht behandeln unter diesem Gedanken, Hami geht's ja im Letzten nichts an, doch es geht mich an, bis hin zu der Frage, bist du bereit, als Zeuge Jesu dich selber herzugeben? Und wir wissen, jeder von uns, nein, das könnten wir nicht aus uns. Aber wir dürfen es vorbitten und sagen, Herr, wir warten nicht auf eine bessere Welt, sondern wir warten auf dich. Und deshalb sehen wir all das, was heute geschieht, unter diesem leuchtenden Horizont, hinter diesem Gewitter, da ist der offene Himmel. Er wird wiederkommen. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. Du bist. Und du lässt uns nicht weisen, sondern du bist gegenwärtig. Und in all unseren Ängsten, die auch uns immer wieder umtreiben, wir dürfen uns bergen bei dir. Du tröstest uns, sodass wir tatsächlich Kopf hoch leben können. Hilf dazu jedem unter uns. Amen.
Ich kann nur ganz, ganz herzlich Danke sagen, Sie haben uns geholfen, unser Zeitgeschehen vom rechten Blickwinkel auszusehen. Danke für diese ganz wertvolle Orientierung. Hätten Sie noch ein bisschen Zeit, falls noch Fragen da wären, wenn noch jemand von Ihnen eine Frage hat?
Ich habe das über Jahrzehnte immer so gelesen und gehört und verstanden, dass da nur die Juden mit gemeint sind. Jetzt habe ich aber vor einiger Zeit auch mal einen Prediger gehört, der natürlich klar steht, der aber da ein Fragezeichen hintermacht, und doch heißt das nicht mehr deine Nachkommen in der Mehrzahl, dass auch Juden und Araber gemeint sind. Wie ist das vom Manichäischen? Du sprachst nicht, wie es von daher zu verstehen, was haben Sie für Erkenntnisse?
Soweit wir die Heilsgeschichte sehen, hängt das Land an der Segensverheißung. Und die Segensverheißung, da wird ausgeführt, Israel ausgeschlossen, so mit dem Abraham, Isaak, Jakob,
der Sohn, das heißt einmal, ja, es heißt ja einmal ausdrücklich, wo Gott sagt, der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Verheißung. Wobei ohne weiteres deutlich ist, dass es im Alten Testament, im Mosegesetz genauso steht, du sollst den Fremdling, der mit dir im Lande wohnt, lieben, steht da schon, lieben. Israel hat nie allein das Land bewohnt, gar nie, sondern es wurden immer andere Völker wohnten mit drin. Und da wurde ausdrücklich gesagt, behandle sie wie deine eigenen Volksgenossen. Da versündigt sich Israel in seinem eigenen Grundgesetz, wo es das nicht tut. Aber das Land ist als Land für Israel gegeben. Man muss sich ja deutlich machen, wenn wir den Begriff Palästina benutzen, Palästinenser, dann vollziehen wir etwas, was damals die Römer in einem ungeheuren Hass gegen die Juden getan haben. Sie haben das Israelland umbenannt. Philistea, Philisterland, das sind durch die ganzen Zeiten die Hauptfeinde Israels gewesen. Sie haben den Namen Israel getilgt und haben es Philisterland, Palästina ist draus geworden. Die Hauptfeinde Israels. Also schon in der Benennung des Landes haben sie es Israel abgesprochen. Und es ist ein riesiger Vorgang, dass jetzt wieder seit über 50 Jahren Eretz Israel, das Land Israel, genannt wird. Aber schon in der Bezeichnung Palästinenser wird deutlich, um welche Grundauseinandersetzung es geht. Wobei wir sehr klar sagen müssen, ich würde so etwas nicht billigen. Es gab früher, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber es gab zum Beispiel ein großes Glaubenswerk in der Schweiz, die haben nach dem 73er Krieg viel Geld gesammelt, einige 2 oder 3 Millionen Franken, und dem damaligen israelischen Verteidigungsminister überreicht, mit der Auflage, dafür sollen Waffen gekauft werden. Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen, sondern wir sollten das immer deutlicher auch gerade dem älteren Bruder sagen, was vor der Knesset steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dass wir Israel dazu helfen, dass sie zur Erkenntnis kommen, was wirklich zu ihrem Frieden dient.
Wir sollen unsere Feinde lieben. Wie ist es mit den Moslems?
Das wäre schlimm, wenn wir als Christen die Moslems hassen würden. Sondern, dass wir ihnen in gewinnender Liebe begegnen. Allerdings eine Liebe, die nicht alles unter den Teppich kehrt, sondern die es klar beim Namen nennt. Das, was ihr in eurem Koran habt, ich habe das jetzt in letzter Zeit einige Male, bei uns leben viele Moslems, gesagt in Begegnungen, das stimmt ja nicht mit der Hochverehrung der Frau. Das stimmt ja nicht. Schaut einmal, man muss allerdings den Koran dann gelesen haben, Sure 9,2 an, was da steht. Gilt das eigentlich unter euch? Dann sind sie sofort verlegen geworden. Und dann kann man unter dieser klaren Überschrift ins Gespräch kommen. Aber dass wir da hassen oder so, das, was Bush zu tun hat, sehe ich zum Beispiel unter Überschrift Römer 13. Die Obrigkeit hat das Schwert. Um die Guten zu schützen, Bush muss in seinem Amt Amerika schützen. Und deshalb nimmt er das Schwert. Aber ich rechne das hoch ein, wenn ich mir das überlege, dass er sich so lang bemüht hat und damit deutlich gemacht hat, ist nicht blinde Rache. Wir wollen hier nicht irgendwie Hass sehen. Einige sagen, das sei durchschaubar, aber ich frage jetzt einmal, wo gab es das jemals? Ich möchte jetzt nicht den Busch da hochheben, aber wo gab es das jemals, dass militärische Ziele beschossen wurden und gleich danach viele tausende Hilfspakete für die hungernden Menschen abgeworfen wurden. Wo gab es das jemals, solch eine Kriegsführung? Also deutlicher kann man nicht machen, dass es nicht um Blindenhass geht. Und wir wären wirklich schlecht beraten. Man hört es ja auf der Straße, hat Kopf ab oder so. Nein, nein, sondern der Moslem ist ansprechbar, das wissen die, die in Ländern des Islam immer wieder gereist sind oder sogar gelebt haben. Wenn man nicht kämpferisch gegen sie antritt, sondern unter der Überschrift einer werbenden Liebe. Werbenden Liebe. Und man kann bei ihnen bei so viel anknüpfen, aber man muss deutlich sagen, was dann Sache ist. Deutlich. Wer macht das?
Die evangelische Partnermission.
Ja. Wir können anknüpfen, das macht die Karmelmission immer in diesem Bereich der ganz großen Hochschätzung eines Moslem vom gedruckten Wort, vom Buchstaben. Und die sind bereit zu lesen und dann kommt es auf den Inhalt an. Ich denke, dass wir auf der einen Seite feststellen müssen, es gibt keinen härteren Boden für Mission als den Islam, aber wenn man einmal eingedrungen ist, dann sitzt das wirklich. Dann sitzt das wirklich.
Ich habe einfach gesagt, der christliche Glaube sei kein menschlicher Entwurf von Menschen, sondern eine Gottesoffenbarung. Ich nehme Ihnen das ab, aber wenn ich jetzt mit jemand anderem diskutiere, dann sage ich natürlich,
also der Hinduismus und so, der redet nicht in dieser Form von Gottesoffenbarung, sondern der redet, so wie der Buddhismus zum Beispiel, von der Erkenntnis, die im Innersten in mir ist und wo ich mich hinein versenken muss, um wieder zum Eigentlichen zu finden. Also dieser Begriff, es kommt alles ganz von außen, von einem Gott her, der ist in den Religionen nicht sehr weit verbreitet. Es geht vielleicht weniger um den Begriff der Offenbarung als um den Begriff der Wahrheit. Dass sie sagen, wir haben die wahre Richtung, wie Leben zu erklären ist. Und da muss ich nun sagen, das muss man tatsächlich wirtschaftlich gesagt dem freien Wettbewerb überlassen. Ich würde mich nie jemand so aufdrängen, der sagt, ich bin zufrieden mit dieser Wahrheit, ich halte das für das wirklich mein Leben erfüllende und beglückende, dann würde ich sagen, gut, ich stelle das dagegen, ich bin als Jesuskind, bin ich erfüllt. Wenn du zufrieden bist, frag mich dann einmal, aber ich würde mich nicht aufdrängen in dem Sinn. Wir erleben aber das Gegenteil, wir erleben, wo wir Menschen begegnen, angefangen von den Naturreligionen über die Hochreligionen des Hinduismus und Buddhismus, dass Menschen im tiefsten Wissen, das trägt ja gar nicht, das trägt ja gar nicht, beantwortet mir meine letzten Fragen nicht und ganz offen zuhören, ganz offen. Bei uns hier in Deutschland, das sagen sie ja schon weithin, eine wirkliche Wahrheit gibt es nicht, jeder nach seiner Fasson. Man muss das dann einfach stehen lassen. Ich habe das manches Mal erlebt, dass einer gesagt hat, oh Herr Pfarrer, das, was Sie sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich lebe gesund, ich habe mein Auskommen, Familienordnung, ich brauche das nicht. Was Sie predigen, ist doch nur eine Religion für die Schwachen, hat einer gesagt. Ich habe gesagt, gut, ich akzeptiere das, ich möchte Sie nur fragen, was machen Sie denn, wenn Sie schwach sind? Trägt Ihre Lebensanschauung auch in schwachen Stunden? Hab aber nicht weitergesprochen dann. Wir stehen heute tatsächlich da mit unserem Zeugnis und können nur sagen, das biblische Wort steht unter der Überschrift, so spricht der Herr. Und ob das trägt, das muss jeder für sich dann wirklich entscheiden. Glaube ist Vertrauen, überzeugen kann ich niemand im Tiefsten durch eine Diskussion.
Ja, komm. Aber wenn er hier zufrieden ist, geht er trotzdem in die Ewigkeit verloren. Dann muss man eigentlich ihm das auch noch dazu sagen, was er über die Ewigkeit denkt.
Ja, das müsste man und wird man wohl auch aussprechen dabei. Es geht nicht nur um diese 70 oder 80 Jahre, sondern es geht um eine Ewigkeit. Aber da antwortet er dann und sagt, ja, nach dem Tod ist sowieso alles aus. Das halte ich für völlig inkonsequent, denn wenn nach dem Tod alles aus ist, dann würde ich hier völlig anders leben. Weil dann, was soll ich mich dann an Gebote halten? Also dann lebe ich so, was ich... Ich habe mal einen Anruf bekommen, das war damals noch in Holzgerlingen, von einer entsetzten Konfirmandenmutter, die hat gesagt, Herr Pfarrer, ist das wirklich wahr? Sie wollen eine Bank berauben. Dann habe ich zuerst ganz erstaunt gefragt, was will ich? Ja, mein Sohn kommt vom Konfirmandenunterricht nach Hause und sagt, Sie planen Banküberfall. Dann habe ich gelacht und gesagt, jawohl, das plane ich, aber das war ein anderer Gedanke. Ich habe gesagt, wenn ich so hundertprozentig sicher wäre, wie viele Leute sagen, nach dem Tod ist alles aus, dann wäre ich ja blöd, ich würde mich hier abmühen, dann würde ich 2 Jahre lang ein todsicheres Ding auskundschaften und mir dann einige Millionen krallen und nix wie weg. Ich musste keine Rechenschaft ablegen. Und der Junge kam dann nach Hause und hat gesagt, unser Pfarrer, der plant einen Banküberfall. Aber das wäre doch die Konsequenz. Was soll ich mich dann irgendwie auf andere Rücksicht nehmen? Dann lebe ich in Saus und Braus, der Apostel Paulus schreibt von den Leuten, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann müssten wir so leben. Machen viele Menschen heute, ja. Aber da ist, ich sehe manches Mal, darf ich es mal so zugespitzt sagen, einen Segen der Krankheit. Da werden Leute krank. Und heute kann man ja mit der Medizin sehr viel verlängern, teilweise ein Stück noch helfen. Da liegt ein großer Segen drin, dass Menschen dann zum Nachdenken kommen, zum Fragen, was ist eigentlich. Da liegt ein Segen drauf. Und wir Christen dürfen da nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen. Wenn alle, da hat kürzlich eine Frau zu mir gesagt, ihr Mann war über ein Jahr lang krank und man hat eigentlich gewusst, er stirbt. Sie hat gesagt, wir haben uns nicht ein einziges Mal getraut, über den Tod zu reden. Sie waren der Einzige, wenn Sie gekommen sind, dann war das Thema und das hat ihm geholfen. Da dürfen wir dann nicht schweigen.
Eine unserer noch elbischen Bischöfen irgendwie verlautbart, wir sollten auf keinen Fall uns nun mit Hass gegen die Moslems wenden. Die sind doch bei dir alle so friedlich. Und wir sollten uns vielmehr für die islamische Religion interessieren und uns informieren. Und das, wo bei uns so eine unmögliche Unkenntnisse in den primitivsten Inhalten unseres christlichen Glaubens herrscht.
Ja, wenn man mit dem Moslem wirklich reden will, muss man sein Buch schon kennen. Und besonders, ich habe ja vorher das Prinzip aufgezeigt, man muss genau sehen, welche Suren sind eigentlich die entscheidenden. Und das andere ist blauäugig, die seien alle so friedliebend und so. Wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen sollen, müssen wir schon ein Stück kennen, aber das war nicht der Grundtenor dessen, was Sie gesagt hat, sondern sie wollte eine allgemeine Toleranz fördern, ist klar. Das waren auch die großen öffentlichen Verlautbarungen vom Ratsvorsitzenden und so. Das hätte jeder Politiker sagen können. Schade.